Heute 13 Stunden arbeiten, morgen 11? Dafür den Freitag freimachen. Union und SPD diskutieren gerade in den Koalitionsverhandlungen drüber, ob solche flexiblen Arbeitszeiten nicht bald erlaubt sein sollten. Edeka-Betreiberin Viktoria Habeck fänd's gut.
Wenn man die spontane Flexibilität hätte, dass man auf Bereitschaft der Mitarbeiter sagt, hier bleibst du noch mal 2 Stunden länger, weil der andere kann leider kurzfristig nicht kommen.
Mit unserem deutschen Arbeitszeitgesetz geht's aber zurzeit nicht. Da steht drin, maximal 8 Stunden pro Tag dürfen es sein, nur in Ausnahmefällen mehr. Und das ist auch gut so, finden Gewerkschaften und kritisieren Union und SPD. Geht ja drum, dass sich keiner kaputt arbeitet oder eben nur noch für die Firma lebt. Aber was genau planen Union und SPD? Und ist das eine gute Sache oder wirklich der Anfang der Ausbeutung? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Bei uns gibt's ein Thema mit allen wichtigen Hintergrundinfos. Und dazu eine persönliche Perspektive. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die von der Nachricht direkt betroffen sind. Der 8-Stunden-Tag, der hat ein Denkmal. Das steht in Melbourne im Süden Australiens. Und da steht drauf, was heute bei uns in Deutschland auch Sache ist. 8-8-8. 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden Freizeit und Erholung. Das haben sich damals in den 1850ern Steinmetze in Australien erstritten. Sie waren damit die allerersten auf der Welt, bei denen nach 8 Stunden Arbeit pro Tag offiziell Schluss war. Unser aktuelles Gesetz in Deutschland sehen auch viele als Errungenschaft, an der wir nicht rütteln sollten. Aber was genau steht drin? Und was könnten Union und SPD draus machen? Das kann er beantworten.
Volker Fintermer, ich bin Korrespondent im Hauptstadtstudio und kümmere mich unter anderem auch um Arbeitszeitthemen.
Volker, 10, 12, vielleicht sogar 14 Stunden pro Tag arbeiten, würdest du da eigentlich noch funktionieren?
Naja, manchmal tun wir das ja auch und für uns im Rundfunk gelten ja tatsächlich auch Sonderregelungen. Aber wenn wir bestimmte Koalitionsverhandlungen haben, die bis tief in die Nacht gehen, dann kommen durchaus mal 14 Stunden zusammen. Aber das ist dann die Ausnahme und bei uns gibt es die schöne Regelung, es gibt dann einen Freizeitausgleich. Der wird in jedem Fall gewährleistet und sofern das geschieht, kann man dagegen eigentlich nichts haben.
Und wie wir wissen, funktionierst du dann noch, wenn wir uns deine Gespräche im Radio anhören? Volker, lass uns über die Regeln reden. Aktuell ist es bei uns in Deutschland so, dass die Arbeitszeit pro Tag auf 8 Stunden begrenzt ist. Es gibt aber Ausnahmen. Welche?
Ja, also das ist die Kernaussage und es gibt danach auch eine 11-stündige Ruhepause, die ist auch gesetzlich vorgeschrieben, aber kein Gesetz ohne Ausnahme. Du hast es ja schon gesagt, es dürfen auch mal 10 Stunden werden, wenn die 8-Stunden-Regel innerhalb von 24 Wochen insgesamt nicht überschritten wird. Also klingt kompliziert, aber so ist das Gesetz. Das setzt aber am Ende eine genaue Erfassung der täglich geleisteten Arbeitszeit voraus, damit man auch wirklich sehen kann, ob da auch ein Ausgleich erfolgt ist. Also etwa Tage mit weniger Arbeitszeit oder freie Tage. Und das ist immer das Thema, um das es dann dabei geht. Auch die Arbeitszeiterfassung ist ja streng gesetzlich vorgeschrieben, wird aber nicht überall erfüllt.
Du hast eben schon Ruhezeiten angesprochen. Lass uns darauf blicken und auch auf Pausen. Die sind auch festgelegt. Wie sehen die Regeln da genau aus?
Ja, die Ruhezeiten, das sind wirklich eben diese 11 Stunden, die müssen gewährleistet werden und auch die Pausen. Nach 6 Stunden muss es mindestens mal eine halbe Stunde geben und ansonsten gibt es viele Vereinbarungen, die eben tarifvertraglich möglich sind. Also überall da, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich vereinbaren, bestimmte Modelle festlegen, ist das möglich, sofern es eben nicht grundsätzlich diesen Regeln widerspricht. Auch die Überstunden sind möglich in einem bestimmten Rahmen, wenn es entsprechend vereinbart ist und es eben den entsprechenden Ausgleich gibt.
Jetzt diskutieren Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen darüber, diesen 8-Stunden-Tag zu streichen und dafür eben eine maximale Wochenarbeitszeit einzuführen. Das orientiert sich an der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie. Was würde das konkret jetzt bei uns ändern?
Ja, ich glaube, die wichtigste Geschichte muss man gleich mal vorneweg sagen. auch dann gäbe es noch die 11-stündige Ruhezeit, weil die ist auch in den EU-Regeln vorgesehen. Allerdings, der Unterschied besteht darin, dass dann die tägliche Arbeitszeit auf maximal 13 Stunden ausgedehnt werden darf, wenn es entsprechende Vereinbarungen gibt. Und das ist die Flexibilität, die sich vor allen Dingen die Arbeitgeber wünschen, weil das natürlich im täglichen Zusammenspiel mehr Flexibilität, mehr Spielraum ermöglichen würde. Und das ist die große Debatte, die ja jetzt schon seit langem geführt wird. Auch die Ampelkoalition wollte das schon mit Experimentierklauseln an diesen Passus ran. Und jetzt gibt es eben auch diesen Vorstoß im Sondierungspapier. Zum einen soll ja eben im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt der täglichen Höchstarbeitszeit geschaffen werden. Und als Zuckerli quasi, also zur Motivation der Arbeitnehmer, sollen dann Zuschläge für die Mehrarbeit, die über die tarifliche Mindestarbeitszeit hinausgehen, die sollen dann noch steuerfrei gestellt werden, quasi als Anreiz für die Beschäftigten, mehr arbeiten zu wollen.
Wie müssten wir uns das denn dann konkret vorstellen? Also dann wäre sowas möglich wie, heute arbeite ich 15 Stunden und morgen dann nur 5? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, 15 Stunden geht nicht, weil die 11 Stunden Ruhezeit, die sind tatsächlich vorgeschrieben. Also das Maximum der EU-Regel liegt auch bei 13 Stunden, die man täglich arbeiten darf. Und dann gibt es dann eben die Notwendigkeit, dass das innerhalb bestimmter Fristen ausgeglichen wird. Also dass dann diese 48-Stunden-Woche innerhalb von 24 Wochen wirklich auch eingehalten wird. Und das setzt natürlich voraus, dass die tägliche, die individuelle Arbeitszeit wirklich erfasst wird, dass man sehen kann, da habe ich 7 Stunden gearbeitet, da habe ich 9 Stunden gearbeitet, da habe ich mal 12 Stunden gearbeitet, dafür hatte ich dann und dann auch wieder frei. Nur wenn das geregelt ist, kann man das wirklich einhalten und da kommt eben das Problem. Die EU-Gesetzgebung und auch die deutsche Gesetzgebung verlangt, dass die Arbeitsstunden konkret erfasst werden, aber in den wenigsten Fällen geschieht es wirklich. Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Vertrauensarbeitszeit, also der Glaube, dass Arbeitnehmer wirklich ihre Arbeitszeit einhalten, aber in wenigen Fällen geschieht es wirklich exakt.
Diese Regelung, 8, maximal 10 Stunden arbeiten, Pausen einhalten, Ruhezeiten einhalten, die steht ihr manchmal ganz schön im Weg.
Hallo, ich bin Viktoria Habig. Ich bin Geschäftsführerin von den Edeka-Märkten Habig. Zusammen mit meinem Bruder und meinen Eltern führen wir 5 Edeka-Märkte mit rund 200 Mitarbeitern.
Ich wollte von ihr wissen, diese Idee von Union und SPD, die wäre also was?
Die finden wir grundsätzlich gut, weil wir uns auch mehr Flexibilität in der Personaleinsatzplanung wünschen würden. Personaleinsatzplanung, damit meinen wir, wie wir unsere Dienstpläne erstellen. Im Handel wird ja vom Kunden auch gewünscht, dass wir möglichst lange Öffnungszeiten anbieten. Und dann haben wir tatsächlich auch zum einen immer mal Probleme, wenn Mitarbeiter kurzfristig krank werden, dann die Schichten zu besetzen. Und dann ist es schön, wenn unkompliziert mal jemand länger bleiben könnte. Wenn man die spontane Flexibilität hätte, dass man auf Bereitschaft der Mitarbeiter sagt, hier bleibst du noch mal 2 Stunden länger, weil der andere kann leider kurzfristig nicht kommen.
Ich meine, man könnte ja schon auch sagen, wer 8 Stunden gearbeitet hat und dann auch noch einspringen will, sagen wir mal, dass er jetzt auf 13 Stunden kommt, der muss vor sich selbst geschützt werden. Also irgendwann kommt man ja auch an seine Grenzen. Siehst du das anders?
Ja, also ich denke manchmal, wenn der Mitarbeiter bereit ist, das zu machen, dann sehen wir nicht so, wo das Problem ist. Wir würden niemanden dazu zwingen. Bei uns würde das schon auch auf freiwilliger Basis sein. Und das wäre auch bei uns nicht der Standard, sondern wirklich würde uns in solchen Situationen helfen, wo jetzt einfach kurzfristig Leute ausfallen und wir dann einfach schnelle Lösungen brauchen. Mhm. Ja, das wäre jetzt nichts, was wir dauerhaft einführen würden. Ja, weil dauerhaft, da bin ich bei Ihnen, da muss es so sein, dass der Mitarbeiter auch ausgeruht zur Arbeit kommen kann, damit er auch gut seine Arbeitsleistung abrufen kann. Ja.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass da vielleicht auch so ein Druck entsteht, zu sagen, oh, da muss ich jetzt aber einspringen. So meine Arbeit, die hat jetzt ein Problem und ich muss jetzt maximal flexibel sein. Und dass Leute dann vielleicht nicht so sehr darauf achten, ob sie das gerade körperlich, psychisch alles irgendwie so gut hinkriegen. Was wäre denn so deine Idee, um zu verhindern, dass dann so eine Situation herrscht, in der man sich dann doch irgendwie gezwungen fühlt?
Ja, der Marktleiter macht die Personaleinsatzplanung. Die haben dann schon auch ein gutes Gespür für, wen wir sowas fragen und auch zutrauen würden. Und dann muss man auch wirklich gute Führungskräfte haben, die dann gucken, okay, wie kriege ich das jetzt wirklich auch hin, dass da die Leute sich auch nicht unter Druck gesetzt fühlen und denken, na, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich andere Probleme. Das würde ich sagen, dass wenn man ein gutes Team hat mit einer guten Führungskraft, dann kriegt man das eigentlich managementtechnisch gut umgesetzt, dass die Leute auch wissen, hey, ich mache das, sonst wenn morgen keiner in der Frühschicht ist, dann hat es die Spätschicht schwerer. Die Leute wissen ja auch, dass es dann letztendlich im Großen und Ganzen dadurch einfacher ist.
In eurem Markt bietet ihr aber ja schon ein flexibles Modell an, zum Beispiel für junge Eltern. Wie funktioniert das?
Bei uns ist das so, dass es im Handel relativ üblich ist, auch Teilzeit zu arbeiten. Und das ist auch grundsätzlich was super gut funktioniert. Und wir versuchen da gerade auf Mütter, die nach der Elternzeit zurückkommen, wirklich sehr individuell einzugehen, okay, was haben die für Betreuungszeiten für die Kinder, was haben sie für familiäre Unterstützung und wie können wir dann gucken, dass die auch in unser Schichtsystem wieder eingefügt werden, dass die Arbeitskräfte eben im Handel nicht verloren gehen und nicht zu so klassischen 8 bis 12 Uhr, 9 bis 14 Uhr, 9 bis 16 Uhr Jobs abwandern. Und da versuchen wir eben dem Mitarbeiter maximale Flexibilität entgegenzubringen, um einfach zu zeigen, dass wir wissen, dass es nicht einfach ist, im Handel Familie und Beruf eben unter einen Hut zu bekommen. Sind da also auch bereit, ne, dass die Leute ein bisschen später kommen oder manchmal ein bisschen früher gehen, um eben da die Kinderbetreuung zu gewährleisten.
Wie schwierig ist es für euch, überhaupt Mitarbeitende zu bekommen und die auch zu halten?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung für uns. Und deswegen, das ist ein Teil dessen, wie wir uns eben auch positionieren, um attraktiv zu sein, dass wir eben sagen, okay, wir gehen auf die individuellen Situationen der Mitarbeiter ein, um eben zu ermöglichen, dass sie auch im Handel arbeiten mit unseren langen Öffnungszeiten von teilweise 7 bis 22 Uhr. Das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, die wir aktuell haben, ist wirklich Fachkräfte zu halten und zu finden.
Wären die denn bereit, die Mitarbeitenden es dann mitzutragen, wenn sie dann zum Teil längere Tage haben, längere Arbeitszeiten?
Absolut. Also die Mitarbeiter, gerade wenn es jetzt auch mal eine Osterwoche oder eine Weihnachtswoche sind, die Leute, die gerne im Handel arbeiten, die passioniert sind, denen der Beruf Spaß macht, die wissen, dass das eben auch Ausnahmesituationen sind, diese Feiertagswochen, ja. Und die wissen auch, dass das ja kein Dauerzustand ist, ja. Oder auch wenn ein Kollege mal ausfällt, die springen dann auch gern für den Kollegen ein, weil die Arbeit muss ja gemacht werden. Und wir haben ja auch alle den Ehrgeiz, wir als Unternehmer, aber auch unsere Mitarbeiter, dass wir unseren Kunden einen guten Service bringen. Und da ist schon die Bereitschaft auch von den Mitarbeitern eben da, auch mal eben länger zu bleiben. Das ist wirklich in einfach diese Ausnahmesituation.
Was springt denn dann, sagen wir mal, das wird jetzt geändert und ihr führt das ein, für die Mitarbeitenden dabei rum, wenn die dann so längere Tage machen, einspringen und so weiter?
Ich meine, das ist ja auch für die Mitarbeiter, bedeutet ja nicht, dass sie deswegen grundsätzlich generell mehr arbeiten müssen. Wenn man ja länger bleibt, bedeutet ja auch, dass man wann anders kürzer da ist oder vielleicht einen extra freien Tag hat. Das bedeutet ja auch, man hat an einem Tag mehr Arbeit verrichtet und dann ist es vielleicht nochmal möglich, dass man in der nächsten Woche zwei freie Tage hat. Das ist ja dann auch das, wo der Mitarbeiter sagt, jetzt muss ich ein bisschen länger bleiben, ich bringe für einen Kollegen ein, der leider nicht kann, aber dafür habe ich dann nächste Woche eben zum Beispiel zwei freie Tage und kann mich dann auch wieder erholen. Das ist ja dann auch was, wo der Mitarbeiter dann ja auch das zurückbekommt, was er vorher die Leistung erbracht hat.
Also ihr würdet das über eine gute Überstundenregelung dann machen wollen?
Genau, ja.
Mal einspringen, wenn es nötig ist und dann auch länger arbeiten als 8 Stunden, aber auch Ausgleichstage nehmen können. So stellt sich das Viktoria Habeck für ihre Angestellten vor. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer findet, dass so eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes wichtig wäre für mehr Flexibilität. Was genau stellen die sich vor? Das habe ich nochmal Volker Fintermer, meinen Kollegen in unserem Hauptstadtstudio, gefragt.
Ja, da hat jetzt beispielsweise auch die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände vor einigen Jahren schon eine Studie rausgebracht und die nennen das New Work, flexible Arbeitszeiten. Und die Idee wäre schon einfach, die Spannbreite der täglichen Arbeitszeit stärker ausnutzen zu können. Sie haben da ein konkretes Beispiel von der 5-Tage-Woche und reden davon, naja, es gibt dann bestimmte Projekte, die müssen unbedingt erledigt werden für das Unternehmen. Und dann sei es ja auch mal sinnvoll, wenn die Arbeitnehmer beispielsweise am Mittwoch und am Donnerstag mal statt 8 Stunden 12 Stunden arbeiten und hätten dann im Gegenzug so dieses Beispiel am Freitag frei. Und das ist halt die Regelung, die sie gerne hätten und das möglichst ohne Dokumentation der Arbeitszeit, sondern die reden dann auch von Vertrauensarbeitszeit, weil würde jeder schon selbst darauf achten, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden. Aber im Grundsatz geht es darum, eben mehr Spielraum in der täglichen Arbeitszeit zu haben, um eben in Hochphasen das auch wirklich ausnutzen zu können, ohne da irgendwie wirklich mit anderen Mitteln oder mit zusätzlichen finanziellen Mitteln nachhelfen zu müssen, weil es ja zur regulären Arbeitszeit zählen würde.
Jasmin Fahimi vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die hat Union und SPD ja schon kritisiert für diese Überlegungen. Welche Argumente gegen diese Idee bringt sie denn da ein?
Naja, das wesentliche Argument der Gewerkschaften ist natürlich, dass Mehrarbeit auch ganz in vielen Fällen bedeutet, dass eben die Konzentration am Arbeitsplatz nachlässt, dass die Zahl der Unfälle zunimmt, dass eben auch die Erholungsphasen der Beschäftigten schwieriger werden, wenn sie zu lange, zu viele Stunden am Tag arbeiten und dass damit auch das Betriebsrisiko steigt. Und das zeigen ja auch alle Statistiken. Überall da, wo viele Überstunden gefahren werden, steigt tatsächlich auch das Risiko von Betriebsunfällen, von Konzentrationsschwächen und allem, weil eben die Erholungsphasen unter Umständen nicht ausreichend gewährt werden. Und das ist das Hauptargument der Gewerkschaften, dass man sagt, hier geht es auch um den Schutz der Beschäftigten und ihrer Arbeitsfähigkeit. Denn wenn die nicht gewährleistet ist, nutzen einem die meisten Arbeitsstunden auch wenig.
Union und SPD, die verhandeln ja gerade noch darüber. Also wir wissen noch nicht ganz sicher, was sich da und ob sich überhaupt was tut. Was ist denn da der letzte Stand?
Ja, der letzte Stand ist ziemlich interessant. Also es gibt ja schon in diesem Arbeitsgruppenpapier, was ein klein wenig über das Papier, das Sondierungspapier hinausgeht, einen Vorstoß. Zwar wird da gesagt, die Anwendung der europäischen Regelung soll möglicherweise geprüft und umgesetzt werden. Aber, und das ist dann der Einwand der SPD, das soll dann nur greifen, wenn es entsprechende Betriebs- oder Tarifvereinbarungen gibt und die Arbeitszeit auch vollständig erfasst wird. Der andere Punkt, auf den die Union großen Wert legt, ist, dass man eben mögliche Überstunden steuerfrei stellen will. Und das ist ein großes Argument, mit dem die Union eben in dieser Hinsicht zu locken versucht. Aber wie das jetzt am Ende ausgeht, das kann man noch nicht genau sagen. Ich vermute, vielleicht könnten auch am Ende wiederum Experimentierklauseln stehen. Es sei denn, die Partner verständigen sich schon auf einen engeren Rahmen, der zumindest eine Art von Tarif- oder Betriebsbindung vorsieht.
Und Experimentierklausel heißt, Unternehmen können da mal hier und da was ausprobieren.
Ja, das hängt natürlich davon ab, was es am Ende für Vereinbarungen gibt. Aber die Idee war dann schon, dass man in bestimmten Bereichen, wo das notwendig erscheint, weil ja auch die Arbeitszeitformen immer abwechslungsreicher geworden sind, dass man da eben versucht, entsprechende Tarif- oder Betriebsvereinbarungen zu treffen, die dann zu evaluieren und vielleicht dann auch dauerhaft zu übertragen. Aus Sicht der SPD wäre das immer nur in entsprechenden Vereinbarungen möglich und nicht per Gesetz. Also das Ganze hängt jetzt maßgeblich davon ab, auf was sich die Koalitionäre am Ende verständigen. Das kann ich noch nicht wirklich absehen, aber die Tendenz zu einer größeren Flexibilisierung scheint mir gegeben zu sein.
Volker, eine Frage muss ich aber noch stellen. Bei allem, was du jetzt gerade erzählt hast, wirkt es auf mich so, als wenn das eigentliche Problem ist, dass die Arbeitszeit in den meisten Fällen überhaupt nicht erfasst wird. Und mir kommt das völlig chaotisch vor, wenn man da jetzt auch noch was dran ändern will. Ist das das richtige Gefühl?
Ja, das Grundgefühl ist völlig richtig und wir haben ja auch schon eine Debatte. Es gab ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof und es gab auch ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht, alles schon einige Jahre zurückliegend. Daraufhin sollte das Arbeitszeitgesetz schon erfasst werden. Die Erfassung der Arbeitszeit ist eigentlich vorgeschrieben für alle arbeitnehmerähnlichen Verhältnisse, findet aber in den wenigsten Fällen wirklich ganz konkret und umfassend statt. Und das ist und bleibt ein Defizit, was bislang noch nicht ausgefüllt wurde. Da hat sich auch der Gesetzgeber bislang gescheut, genaue Vorgaben zu machen.
Ob sich die Idee mit der Höchstgrenze bei der Arbeitszeit pro Woche, nicht pro Tag, dann am Ende durchsetzt in den Koalitionsverhandlungen, das wissen wir noch nicht. Aber so viel können wir sagen, Manche Firmen, die könnten auch erstmal damit anfangen, überhaupt festzuhalten, wie viel arbeiten die Mitarbeitenden denn? Vielleicht schieben die ja eh schon zu viele Überstunden. Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge? Thomas Otto, Monika Ahrens und Uwe Bräunig. Ich hoffe, euer Arbeitstag ist heute nicht länger als 8 Stunden und ihr habt auch noch Zeit für 8 Stunden schlafen und 8 Stunden entspannen. Und falls ihr uns gerade hört, während ihr unterwegs seid, vielleicht ja sogar auf dem Weg zur Arbeit, seid ihr zu Fuß unterwegs? Das wäre auf jeden Fall nicht nur gesund, sondern auch gut für die Umwelt, wenn ihr dadurch zum Beispiel aufs Autofahren verzichtet. Aber in Städten haben Gehwege ja oft keine Priorität und deswegen macht zu Fuß gehen auch oft nicht so viel Spaß oder ist sogar gefährlich. Warum zu Fuß gehen in Deutschland keine Prio hat und wie es besser laufen kann, das hat sich das Team von Update Erde in einer der Folgen angeschaut. Die und andere Folgen, die hört ihr übrigens in der Deutschlandfunk-App. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.